Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 18. Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es bei uns um den Apple iPod und seinen kleinen Kollegen, den Shuffle. Der ist gerade vor 3 Wochen neu vorgestellt worden, ne?
Ja, 2 Wochen etwa. Mhm. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Und es gibt natürlich noch mehr Themen. Manchmal geht einem ein Blitz auf, aber ein Blitz kann auch eine ganze Menge Gefahren mit sich bringen. Was da passieren kann und was man dagegen tun kann, darüber wollen wir mal sprechen.
Und dass sich da so ein richtiges Fraunhofer-Institut da mit beschäftigt.
Gibt es ein falsches Fraunhofer-Institut?
Nein, aber dass ein ganzes Institut sich mit diesen Problemen auseinandersetzt, das fand ich schon toll. Und dass es in der Nähe von Köln ist, in Euskirchen, das fand ich noch besser. Denn da
zeigt,
ich dass
es wichtig ist, das Thema, ja.
Wir haben bei uns im Internet, haben wir mal versuchsweise so einen Spendenknopf da installiert. Und wir hofften, dass das so ähnlich ginge wie bei der Wikipedia, die sich ja auch durch Spenden finanzieren kann. Und dieser Spendenknopf, das ist ein PayPal-Spendenknopf, der hat es aber in sich. Also mir ist es bisher noch nicht gelungen, 20 Euro zu überweisen. Vielleicht ist das Ganze zu kompliziert. Wir werden nachher mal kurz drüber sprechen.
Vielleicht kann dir das ja mal jemand erklären. GPS over IP, das ist eine Sache, die haben wir selbst schon mal ausprobiert. Der Ronald Eikenberg hat so etwas gemacht und jetzt gibt es eine professionelle Lösung davon. Wie sie funktioniert und was man damit machen kann, das wollen wir in einem Gespräch mit dem Geschäftsführer André Jurleit klären.
Und dann war in Köln die Modelleisenbahnausstellung, immerhin 2 Hallen, die 10 und die 11 waren voll davon. Ich war unterwegs und habe mir damals ein paar Stimmen eingefangen.
Gut, dann sollten wir anfangen mit unserem ersten Thema und zwar den neuen iPod Shuffle von Apple. Als vor etwas über fünf Jahren Apple den ersten iPod auf den Markt gebracht hat, da haben die Leute gesagt, was denn das nun? Das ist ein neuer MP3-Player, das fällt denen ja früh ein. Aber Apple hat sich durchgesetzt. Apple hat den Markt und den Namen geändert. iPod heißt heute alles das. Und unsere Sendung heißt ja auch Podcast. Auch das ist ja davon abgeleitet.
Weißt du eigentlich, dass wir schon mal so eine Sache hatten, als der erste Macintosh kam, 1985. Da haben wir gesagt, dann geht man ins Geschäft und kauft sich einen Mac.
Ja.
Und jetzt kauft man sich einen iPod?
Ja, Apple ist also wirklich in der Richtung ein Trendsetter. Ich spreche jetzt mit dem Pressesprecher von Apple, Herrn Georg Albrecht. Herr Albrecht, wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte?
Also wir haben damals im Oktober 2001 den iPod vorgestellt und wir selber hätten eigentlich auch nicht gedacht, dass es so ein durchschlagender Erfolg wird. Am Anfang waren auch die Verkaufszahlen etwas, plätscherten so dahin. Es nahm dann aber doch rasant an Fahrt auf einmal, weil die Bedienbarkeit sehr einfach war. Ich kann blitzschnell aus Tausenden von Songs einen Song finden. Und natürlich 2003 mit der Eröffnung des ersten iTunes Stores, wo ich online Musik kaufen kann, 2004 dann in Europa. Da bekam das Thema wirklich Gewann an Fahrt und haben sich auch die Verkaufszahlen rapide gesteigert.
Jetzt ist es ja so, dass es zu einem großen Wirtschaftsfaktor für Apple geworden ist. Wo liegt denn ungefähr der Anteil von dem, was Sie mit dem iPod erwirtschaften und dem, was Sie mit Ihren Computern machen?
Also wir sprechen eigentlich so von zwei Beinen sozusagen. Das eine Bein ist das traditionelle Hard- und Softwaregeschäft, was Apple ja schon seit über 30 Jahren macht. Und das zweite Bein, die zweite Säule ist sozusagen der Bereich Musik, größtenteils der iPod. Und der macht fast die Hälfte des Umsatzes aus, ist also hat eine große und wichtige Funktion bei Apple. Dass wir im Bereich Musik damit so erfolgreich werden, das ist schon eine schöne Geschichte, denn es gab ja, bevor der iPod kam, gab es ja auch schon Musikplayer und es gibt auch heute noch viele Musikplayer. Interessant ist auch, dass sich um den iPod herum eine sehr große Ökonomie gebildet hat. Es gibt über 3000 Accessoires für den iPod, von Lautsprechern, Mikrofonen bis zu Verpackungen. Wenn man also auch unter Wasser sein iPod nicht missen will, kann man auch bis zu 3 Meter unter Wasser seine Musik hören. Die englische Marine hat ein Schiff in den Betrieb gestellt, wo auch schon in jeder Kajüte für die Matrosen eine iPod-Halterung vorgesehen ist. Also wenn man ein Schiff als Accessoire bezeichnen kann. Aber es zeigt auf, es ist eine ungeheure Bandbreite, die sich bietet.
Dieser Shuffle, der jetzt neu gekommen ist, wie bediene ich den denn überhaupt, wenn ich da ein bestimmtes Lied hören will? Kann ich da nur per Zufall hören?
Nein, also man kann sozusagen beim Shuffle kann man ja ca. 240 Songs aufladen. Er ist wirklich sehr, sehr klein. Er ist 2,7 cm hoch und 4,1 cm breit und 1 cm dick.
Und wie viel wiegt er?
Er wiegt 15 Gramm, ja, also fast nichts, und hat auch schon integriert eine Klammer, damit ich ihn an meinen Kleidungsstücken festklammern kann.
Eine Krawatte.
Ja, der Krawatte zum Beispiel. Beim Shuffle ist es so, dass ich meistens mir eine Playlist, eine Wiedergabeliste, die ich habe auf meinem Rechner, auf den iPod Shuffle drauflege, sodass ich zum Beispiel Musik zum Joggen, zum Autofahren, zum Entspannen im Flugzeug, zum Spazierengehen, was auch immer mir zusammenstelle und diese auf den Shuffle ziehe, sodass der Benutzer schon weiß, welches Genre oder welches Thema die Musik hat, die er auf dem iPod Shuffle liegt. Und dann spielt er sie der Reihe nach ab oder er lässt den Shuffle entscheiden.
Herr Albrecht, herzlichen Dank für diese Information. Gerne. Und sollten Sie von den Accessoires mal so ein Schiff verfügbar haben, ich würde es gerne mal testen.
Gerne, machen wir auf jeden Fall am Rhein. Okay.
Tschüss.
Tschüss. Danke. Tschüss.
So, jetzt kommen wir zum LAMP, also zu dem Licht emittierenden magnetischen Impuls. Da kann vieles im Sommer vor allen Dingen passieren. Es gibt auch Wintergewitter und da schlägt es irgendwo ein und dann kommen so Überspannungen, die kommen dann doch bei allen Geräten bei mir an, die irgendwo so einen Stecker haben, so ein langes Kabel, so eine Art Antenne haben. Und da wundern sich einige, dass der Computer kaputt geht, dass die Elektronik kaputt geht. Ich war unterwegs im Fraunhofer-Institut. Ich bin in Euskirchen und zwar in einem Fraunhofer-Institut und spreche mit Dr. Schmidt. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, wie heißt dieses Institut und was machen Sie?
Das Institut heißt Fraunhofer-Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen, abgekürzt INT. Dieses Institut hat drei Abteilungen. Es ist ursprünglich gegründet worden, um für die Bundesrepublik Deutschland die Bedrohung durch Kernwaffen und Kernwaffenwirkungen zu untersuchen. Dazugekommen sind im Laufe der Zeit die Bedrohung durch elektromagnetische Wirkungen und es gibt jetzt im Institut zwei weitere Abteilungen, die sich mit Technologieprognosen, Technologiefolgenabschätzung und Ähnlichem beschäftigen und daher dieser Name des Instituts, aus dem die physikalischen und technischen Forschungen eigentlich kaum hervorgehen.
Ich habe im Vorgespräch so viel Interessantes erfahren von Ihnen, dass ich mich entschlossen habe, zwei Teile aus diesem Interview zu machen. Der erste Teil, der dreht sich jetzt so ein bisschen um den EMP, um den Electromagnetic Pulse.
Ja.
Und um den Light Magnetic Pulse, das ist also quasi der Blitz.
Ja.
Licht emittierende magnetische Impuls. Nützt es eigentlich etwas, die Elektronik zu Hause vor dem Blitz zu schützen?
Ich meine auf jeden Fall ja. Wir haben heute in unseren Wohnungen so viel hochwertige Elektronik, und sie ist nicht nur zum Spaß da, sondern sie ist inzwischen lebensnotwendig, sodass man schon, um sich Ärger vom Hals zu halten, dafür sorgen sollte, dass diese Elektronik auch unter solchen Bedingungen nicht zerstört wird.
Nun wird es mir nicht gelingen, ein Handy zu schützen, aber es wird mir vielleicht gelingen, den Fernseher zu schützen, den Computer zu schützen, das Modem zu schützen.
Richtig.
Was kann man noch alles elektromagnetisch dicht machen?
Ich würde sagen, im Wesentlichen sind das diese Geräte, die relativ teuer sind, Computer, Fernsehapparate, Rundfunkgeräte, CD-Rekorder und alles, was man so an modernen Geräten braucht. Das wird im Wesentlichen dadurch erreicht, dass man Überspannungsableiter an den richtigen Stellen anbringt, dass man offene Leiterschleifen vermeidet, also ein gutes Erdungs- bzw. Massungs- und Potentialausgleichssystem baut.
Gibt es da bestimmte Marken, die man bevorzugen muss? Gibt es da auch Schrott bei diesen Sachen, die angeboten werden?
Man muss nicht unbedingt sagen Schrott. Es gibt einfache Überspannungsableiter, die im Prinzip ihre Arbeit tun, indem sie zum Beispiel die Überspannung zwischen den beiden Polen einer Steckdose begrenzen. Aber vernünftige Überspannungsableiter haben daneben noch vernünftige Anschlüsse für Potentialausgleich. Zum Beispiel, wenn man einen Fernsehapparat schützen möchte, dann muss man dafür sorgen, dass die Erde oder die Masse des Koaxialkabels und die Masse der Stromversorgung und die Masse des Fernsehgerätes miteinander verbunden werden. Und wenn das nicht gewährleistet ist, gibt es sogenannte offene Leiterschleifen und wenn jetzt der Magnet das Magnetfeld des Blitzes durch diese Leiterschleife greift, dann entsteht an der offenen Stelle eine sehr hohe Spannung, die zur Zerstörung führen kann.
Was passiert denn überhaupt, wenn so ein Blitz so in 100 Meter Entfernung einschlägt? Kann der noch bei mir im Haus was kaputt machen?
Der kann auf jeden Fall etwas kaputt machen, vor allem dann, wenn an die Geräte Leitungen angeschlossen sind. Das Magnetfeld des Blitzes greift jetzt in die Leitungen ein, erzeugt in den Leitungen starke Ströme, und diese starken Ströme können jetzt in das Gebäude eindringen und können an Stellen, wo die Leiterschleife offen ist, sehr hohe Induktionsspannungen erzeugen. Und diese hohen Induktionsspannungen, die führen dann meist dazu, dass Zerstörungen die Folge sind. Und das kann bis zu 1-2 Kilometer vom Blitzeinschlagsort entfernt passieren.
Nun ist es ja Ihre Arbeit hier im Institut, solche Versuche auch zu unternehmen. Sie bestrahlen Elektronik mit Strahlenquellen. Was sind das für Strahlenquellen?
Das sind im Wesentlichen Hochfrequenzsender, die Hochfrequenz mit hoher Feldstärke erzeugen, oder Impulsgeneratoren, die impulsförmige Felder mit hoher Feldstärke erzeugen. Die werden angeschlossen an eine Antenne, und mit dieser Antenne bestrahlen wir ein Gerät oder häufig ein Netzwerk von Geräten mit Kabeln dazwischen. Wir können einmal messen, welche Ströme auf den Kabeln fließen, welche Spannungen an den Geräteeingängen entstehen, und wir können Funktionsausfälle in den Geräten untersuchen, je nach Feldstärke, Höhe und auch Zerstörungen, Zerstörschwellwerte ausmessen.
Bei Ihren Versuchen waren auch die Handys dabei, und da erinnere ich mich, was Sie sagten, dass die ganz schön heiß werden können, wenn die was abkriegen.
Ja, das ist der sogenannte Latch-Up-Effekt. Es gibt bei integrierten Schaltungen den Effekt, dass Transistoren, die häufig nie gleichzeitig leitend werden, plötzlich durch ein äußeres Ereignis wie durch eine starke Induktionsspannung gleichzeitig leitend werden können. Der Latch-Up-Effekt, das ist im Grunde genommen ein Thyristor-Effekt. Wenn man in integrierten Schaltungen vier Schichten hintereinander hat, wirken die wie ein Thyristor. Ein Thyristor kann gezündet werden und er leitet dann den Strom auch weiter, wenn der zündende Impuls weg ist. Das heißt, jetzt fließt plötzlich sehr viel Strom aus der Stromversorgung, Akku oder Netzgerät, durch die integrierte Schaltung und erhitzt sie und kann sie zum Ausbrennen bringen.
Und das Handy ist dann kaputt? Oder?
Das Handy ist dann kaputt. Wenn man häufig schnell genug reagiert, kann man es eventuell retten. Wir hatten Fälle, wo Handys sehr heiß geworden sind. Dann haben wir den Akku ganz schnell rausgerissen. Und dann haben wir das Handy schützen können. Aber wenn sowas länger als 1, 2, 3 Sekunden anhält, wird in vielen Fällen durch die Stromversorgung ein Ausbrennen der Schaltung erfolgen.
Geben Sie denn den Tipp, dass so ganz vorsichtig das Handy beim Gewitter in eine Keksdose legen sollen, weil das ein faradäischer Käfig wäre?
Na, das ist natürlich ein bisschen Unfug. Vor allem ist es so, dass natürlich Blitzeinschläge ja in vielen Gegenden nur relativ selten auftreten. Und man kann natürlich nicht überall alles schützen. Also bei festen Anlagen mit hohem Wert würde ich empfehlen, einen Schutz vorzunehmen. Bei einem Handy würde ich sagen, ist das ein bisschen unwahrscheinlich.
Nun ist es ja so, dass oftmals die Kinder von den Schustern die schlechtesten Schuhe tragen. Ich habe hier einen Fachmann des Strahlenschutzes vor mir sitzen. Haben Sie zu Hause alles gegen den Blitz gesichert?
Ob ich alles gesichert habe, weiß ich nicht, aber ich habe eine ganze Menge getan. Nun bin ich Funkamateur, habe sehr viele Antennen auf dem Dach, deswegen muss man sich sowieso schon etwas stärker um Blitzschutz kümmern als ein normaler Bewohner. Das fängt also damit an, dass ich meine Antennenanlagen gut geerdet habe, dass ich im Keller eine Potentialausgleichsschiene eingebaut habe, wo ich sämtliche Antennenleitungen, sämtliche Schutzerden der Stromversorgungsleitungen auf die gleiche Masse gelegt habe, und ich habe im Grunde genommen an allen Stromversorgungsleitungen Überspannungsableiter angebracht. Ich habe an den Telefonleitungen Überspannungsableiter angebracht, insbesondere um meinen DSL-Router zu schützen. Und ich habe, auch da ich im Haus längere LAN-Leitungen verlegt habe, auch an einigen weiteren Geräten noch Überspannungsableiter für die LAN-Interface angebracht.
Also bei Ihnen geht kein Fernseher kaputt und auch kein Küchenradio?
Das dürfte vermutlich nicht der Fall sein.
Haben Sie einen Tipp, wie man sich da informieren sollte? Internet, ist das wieder die Quelle?
Ja, Internet ist sicher eine Quelle. Man sollte auf die Internetseiten der Firma DEN gehen. Dehn. Die Firma Dehn ist eine der Firmen, die in Deutschland am längsten Praxis in Blitzschutzeinrichtungen und Blitzschutzkomponenten hat. Und es gibt da eine ganze Reihe interessanter Applikationsberichte, in denen zum Beispiel steht, welche grundlegenden Fehler man vermeiden sollte. Zum Beispiel große offene Leiterschleifen. Große offene Leiterschleifen passieren sehr häufig, wenn man Geräte ohne Schutzerde benutzt. Dann hat man im Grunde genommen zwischen der Stromversorgungsleitung auf der einen Seite und dem Gehäuse auf der anderen Seite, was ja eventuell geerdet sein kann, eine offene Stelle. Das ist die Isolation des Netzteils und da schlägt es dann meist durch, wenn man keinen Schutz anbringt.
Ich glaube, wir haben da einigen potenziellen Menschen, die unter dem Blitz leiden könnten, geholfen, sich in Vorsorge zu bringen und einen Blitzschutz anzubringen. Vielen Dank für das Gespräch.
Viele Dinge sind für uns auch neu und wir müssen unsere Erfahrungen sammeln. So haben wir einen PayPal-Spendenknopf in unser Programm eingebaut und hofften, dass da vielleicht so ein bisschen Geld zusammenkommt, damit wir auch die Unkosten tragen können. Bei der Wikipedia klappt das ja. Die wird ja mit Spenden so hochgehalten, dass es funktioniert. Da kann man sich neue Hardware kaufen und so weiter. Nun haben wir das gewählt von PayPal. PayPal ist ja so eine neue Bankverbindung, wo man Geld überweisen kann, wenn man bei eBay etwas gesteigert hat.
Aber das kostet doch erstmal Geld. Also ich sehe bei eBay manchmal, wenn ich per PayPal bezahlen will, was ich gar nicht kann, weil ich da kein Konto habe, dann wollen die mehr Geld haben, weil so und so viel Prozent von PayPal abgezogen wird.
Wenn du das Ganze mit der Kreditkarte machst.
Nee, überhaupt. Grundsätzlich.
Nein, wenn du Banküberweisung machst, die kostet noch nichts. Aber was haben wir? Wir haben November. Und wenn wir 2 Monate weiter sind, dann haben wir nämlich Januar, dann kostet es was.
Und was? Wie viel?
Das kostet, also ich weiß, bei der Spende, wenn ich da 1 Euro spende, sind auf jeden Fall 15 Cent an Gebühren weg dann.
15 Cent?
Ja, also wenn du 100 Euro spendest, sind es wohl auch 15 Cent.
Das ist gut, wie eine Maschine zum Gelddrucken, nur dass man nicht in den Knast gehen muss danach.
Diese Google-Maschinen sind alle so ein bisschen was zum Gelddrucken.
Mhm.
Das wird, Microsoft bessert sich und Google wird irgendwie immer bedrohlicher.
Ja, also das ist schon mächtig, was da geschieht. Was heißt denn eigentlich PayPal?
PayPal, das hat auf jeden Fall nichts mit dem PAL-System zu tun.
Nee, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, was PAL heißt. Egal.
Wir haben also folgende Erfahrung gemacht. Am Anfang lief das ganz schön mit diesen Spenden. Da kamen 2 Euro und 3 Euro und sogar 10 Euro und 20 Euro als Spende rein. Und dann war plötzlich Mitte letzten Monats tot. Es kam nichts mehr rein. Und ich habe selbst das Problem gehabt. Ich habe ein Konto eröffnet für meine Frau und habe dort 20 Euro auf unser Konto überweisen wollen. Von ihr. Sie bestand darauf. Ich spende 20 Euro. Diese 20 Euro sehe ich zwar in der Abrechnung irgendwo, aber die sind immer noch offen. Die sind noch nicht abgebucht. Das heißt, die fehlen noch. Es ist fürchterlich kompliziert, bis du so einen Betrag irgendwo weg überwiesen hast. Das ist vielleicht für die Leute, die oft in eBay das machen, vielleicht viel einfacher. Deshalb haben wir versucht, unserem technischen Leiter klar zu machen, lass uns doch ein einfaches Konto machen. Das haben uns auch einige Leute geschrieben. Und das kennen die nämlich, Online-Banking oder irgendwie.
Na gut, das ist ja auf jeden Fall auch billiger. Und für mich irgendwo erstmal seriöser. Dieses PayPal ist für mich undurchsichtig, umständlich, langwierig. Ich weiß auch nicht, warum ich nun im Internet anders bezahlen soll. Viele Banken haben ja die Möglichkeit, dass man diese eBay-Sachen direkt bezahlen kann über die Bank. Die haben da spezielle Dienste eingerichtet, habe ich jetzt irgendwo gesehen. Und das ist doch damit in Ordnung.
Ja, war vielleicht keine allzu gute Idee, da bei PayPal da so ein Spendenkonto einzurichten. Vielleicht ist es wirklich einfacher, man macht es mit den normalen Vorgängen, wie man es gewohnt ist.
Ich kann nicht viel damit anfangen mit PayPal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt höre, was die an Gebühren haben wollen, will ich auch nichts damit anfangen wollen. Denn dann kann ich das Geld auch zum Fenster rausschmeißen.
Ist natürlich schön, wenn du 20 Euro überweist, es kommt nie an, du hast geht aber von deinem Konto nicht weg. Aber eigentlich hat ja die Frau gespendet. Sie wollte spenden. Sie konnte es nicht. vor ein paar Sendungen, da hatten wir das Thema schon mal rein auf privater Basis schon mal gezeigt. Und zwar hat Ronald Eigenberg aus Hannover uns ja vorgeführt, wie man mit Google Earth arbeiten kann, wenn man zum Beispiel im Auto fährt oder mit dem Fahrrad fährt und wie man sich dann die Daten selbst zurückholen kann, um sich anzuschauen, wo man eigentlich entlang fährt. Dieses ist ein Produkt seit 2003 und das Ganze wird von GP oder GPS over IP gemacht. Am Telefon haben wir André Juley, der ist der Geschäftsführer von dieser Firma. Was machen Sie mit den Daten?
Im Prinzip, ich habe die Sendung letztes Mal spannend verfolgt. Also es ist im Prinzip dasselbe. Das heißt, wir übertragen auch die Daten. Nur die Schwierigkeiten, die jetzt noch dazukommen, die versuchen wir zu verfeinern. Das eine Problem ist die Datenmenge. Das heißt, die Positionsdaten, es ist sehr, ja, mit sehr einfachen Mitteln möglich, Positionsdaten zu übermitteln ins Netz und diese auch wieder irgendwo darzustellen auf dem Kartenmaterial. Nur habe ich jetzt die Schwierigkeiten der Übertragungen von den Kosten her, von der Flüssigkeit her, wie reagiere ich in Funklöchern, in Funkschatten, in Roaming-Bereich, wenn ich keine hohe Bandbreite habe. Und da ist unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, okay, wir haben das Protokoll GPS over IP kreiert, was das Ganze jetzt halt sanfter handelt. Mit einem normalen TCP-IP-Protokoll, wenn ich heutzutage ins Internet sende, ich möchte mal ein Beispiel festhalten, wenn ich von Frankfurt nach München fahre, habe jetzt einen Laptop auf dem Schoß und versuche jetzt permanent im Internet zu bleiben mit einer UMTS-Karte und versuche den Internet Explorer zu steuern, weil ich immer wieder Hänger durch einen Abriss haben in Funkschatten. Und hier ist jetzt unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir sind sanfter, gehen wir damit um und ja, Kostensparnisse. Also das heißt, dass wir nicht so viel Daten brauchen, ja, um im ganzen Monat wirklich die Positionsdaten permanent zu übermitteln.
Haben Sie sich nicht auch ausgedacht, habe ich das woanders gelesen oder bei Ihnen gelesen, dass man ja jetzt auch in Gelände, wo es keine digitalen Karten gibt, eventuell Google Earth benutzen kann, um darin zu navigieren, zum Beispiel in Afrika?
Das ist richtig. Also wir haben für das GPS over IP-Protokoll gibt es verschiedene Softwareprogramme. Unter anderem gibt es den sogenannten GPS Explorer. Und dieser GPS Explorer ermöglicht es, auf Google Earth aufzusetzen. Das heißt, ich habe dann eine Visualisierung von einem Fahrzeug, wo das gerade fährt, zum Beispiel in Afrika, direkt auf Google Earth. Und ich sehe dann das Fahrzeug also flüssig fahren, so dass ich das Ganze mitverfolgen kann. Fährt er jetzt gerade über die Brücke, fährt er danach rechts, fährt er nach links, mit welcher Geschwindigkeit fährt er, auf welchen Höhenmeter. Also die Visualisierung ist da sehr flüssig und online dabei.
Ja, wichtig wäre ja auch, wenn er das im Auto selbst sehen könnte, wo er fährt.
Das ist korrekt. Also es ist angedacht, Kombinationen zu bringen, wo man dann sagt, okay, sowohl die Navigation als auch die Ortung verschmelzt sich. Auch da blicken wir hin. Wir haben jetzt Ende des Jahres ein neues Projekt, das nennt sich Data over IP, wo man verschiedenste Daten noch mit übermitteln kann, wo auch die bidirektionale Kommunikation zugelassen wird, dass ich sagen kann, okay, ich schicke jetzt auch gewisse Strecken oder Informationen zu den Fahrern, die er dann auf seinem Navigationsdisplay auch noch mit abfragen kann.
Herr Juley, so fantastisch wie die Bilder sind, wenn man so etwas sehen kann, wo ist denn der ernsthafte Anwendungsfall? Für wen ist das gedacht?
Ich sag mal, der Markt 2006 ist hier sehr stark in Beobachtung gewesen. Bislang war es so, Speditionen, Kurierdienste, die haben schon lange, lange dahin gedacht und wollten solche Lösung. Nur 2006 ist sie jetzt aufgebrochen für Taxiunternehmen, Speditionen, Kurierdienste, alle Behörden, Polizei, Feuerwehr. Also man glaubt heutzutage, man geht in eine Behörde rein und sagt jetzt zum Polizisten, wo ist der Streifenwagen XY? Mhm. Aber so ist es nicht. Also selbst da fehlen immer noch Lösungsansätze, weil nur Insellösungen bisher entstanden sind. Und GPS over IP soll es ermöglichen, dass jeder Bereich, der jetzt Objekte orten möchte, dass man das da umsetzen kann. Dass man sagt, man schafft sich seine eigene Plattform und visualisiert jetzt das Objekt, das man darstellen möchte.
Und ausprobieren kann man dann kostenlos?
Ausprobieren können Sie kostenfrei bei uns. Das heißt, man kann Geräte bei uns kostenfrei anfordern, die dieses Protokoll beinhalten und das Ganze übermitteln und das Ganze auch mal auf Google Earth darstellen. Das ist kein Thema, ja.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Wir machen gleich weiter und zwar mit Modelleisenbahn. Früher schon faszinierte es mich, die Menschen zu beobachten, die sich auf einer Modelleisenbahn- oder Modellautomesse informierten. Da wurde fast die Absperrung umgerissen, um möglichst nah an die gezeigten Modelle zu kommen. Jetzt, vor ein paar Tagen, war es wieder soweit. In den Kölner Messehallen 10 und 11 die Modelleisenbahnausstellung fand statt. Circa 80.000 Besucher erwartete der Veranstalter an 3 Tagen. Und ich erwartete eigentlich immer mal wieder, dass auch bei mir der Funke überspringt und ich mich zu Hause diesem Hobby widme. Bisher vergebens. Vielleicht klappt es ja diesmal.
Ja, Kind bleiben. Einfach nur Kind bleiben. Und das erhält man sich mit der Eisenbahn. Andere haben andere Hobbys, die sich das da auf dem Wege zu erhalten versuchen. Und ich mache das mit der Eisenbahn. Eine entspannende Sache, sage ich mal so.
Ist nicht mein Ding.
Ja, ich habe eine mittelgroße Modellbahnanlage. Die hat ungefähr 12 Quadratmeter Größe. Ja, einmal bin ich Techniker, mich interessiert also die Technik an der Modellbahn. Und dann, dass ich mit mir selber die Probleme lösen kann. Ich muss also nicht managen dabei, sondern ich kann mit der Modellbahn eben richtig, sagen wir mal, meinem Spieltrieb folgen und muss nicht mit irgendwelchen anderen Probleme lösen.
Ich beobachte immer den Projektfortschritt und ich habe halt andere Hobbys. Aber je nachdem, wenn es vielleicht an Landschaftsbau geht und so, dann kann ich mich damit einbinden. Wenn Sie den Altersdurchschnitt hier beobachten von den Besuchern, würde ich sagen, ist es nicht mehr Kinderspielzeug.
Das ist eigentlich, sag mal, seitdem ich ein Privatier bin, ist das ein neues Hobby geworden wieder. Und da muss ich mich erstmal zurechtfinden. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und gucke jetzt erstmal rum, wie es so ungefähr ablaufen könnte.
Man muss ständig bauen, weil sonst wird es langweilig. Eine Eisenbahn wird nie fertig. Also ich bin jetzt gerade dabei, meine neue Eisenbahn zu planen. Bin jetzt gerade auch hier, weil hier viele Kleinserienhersteller sind, beziehungsweise ich auch Zubehör bekomme, was ich nicht in jedem normalen Modelleisenbahngeschäft bekomme. Man kann mit den Herstellern selbst reden, man kann sich Inspiration holen und das Ganze dann umsetzen.
Für viele Besucher ist es das Ereignis des Jahres. Hier findet man noch unbekannte Modelle, hier gibt es Kniffe und Tricks, wie man sein Hobby verfeinern kann. Hier werden auch die nötigen Maschinen vorgestellt, mit denen man nahezu professionell alle Materialien bearbeiten kann. Und viel Begeisterung kam überall rüber, wenn Jörg Sauerwein die Hobbyisten befragte.
So, jetzt muss ich mal ganz schnell noch mal nach dem Feuer schauen. Ah ja, jetzt ist auch der Druck drauf. Warten Sie, ich muss mal ein bisschen Kohle nachlegen.
Und dann besteigt man mit Jochen Kort den Anhänger hinter seiner 1,60 Meter langen Dampflokomotive und dann geht's los.
Und der Zug setzt sich in Bewegung. Das qualmt aber ganz ordentlich am Anfang. Sagen Sie aber, kann es sein, dass ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen regnet?
Ja, das kommt vorne von der Dampflok. Denn ein bisschen Wasserdampf geht ja immer auch mit durch das Feuerloch und so weiter nach vorne durch den Schornstein hinaus. Ne?
Also das heißt, die erste Klasse Plätze sind eindeutig hinten, wo man nichts mehr abkriegt, ja?
Ja, richtig.
Fasziniert schauen die Besucher dem Zug hinterher. Zum einen, weil die Lok eben richtig dampft und zischt und zum anderen, weil sich wohl jeder fragt, was so etwas kostet. Die Antwort: 18.000 Euro.
Der eine hat 2 Reitpferde, die fressen auch etwas weg. Ne? Der andere hat vielleicht eine teure Freundin, kann ja auch sein. Ne? Und ich habe mir eben gesagt, dann möchte ich eine Dampflok haben. Da habe ich Spaß dran, Spaß, Freude und alles.
Dass er ein bisschen verrückt ist, weiß Kurt selbst, aber viele, die ein Hobby haben, seien eben ein bisschen verrückt. So wie wohl auch Kurt Nesselhauf. Seine Züge haben die klassische H0-Größe, also recht klein. Nur sein Modell ist etwas größer. Eine Nachbildung einer badischen Talbahn. Gesamtlänge des Modells:
28 Meter Streckenlänge. Die Bauzeit betrug ungefähr 8,5 Jahre, eigentlich ziemlich genau. Und mit meiner Frau zusammen ist er 10.000 Arbeitsstunden. Es war also ein Vollzeitjob.
Tja, was soll man dazu noch sagen? Und so werden die Modellbahnen auch immer ausgefeilter. Durch die Digitaltechnik können nicht nur viele Züge gleichzeitig über eine Anlage fahren, sondern klingen auch noch täuschend echt. Und zwar nicht durch irgendwelche Lautsprecher, sondern direkt aus dem Zug. Immer mehr Modelle, immer mehr Technik. Die Modellbahner freut es, denn für viele ist vor allem das Bauen der Weg, nicht das Fahren.
Und zwar geht's wieder dem Ende der Sendung entgegen. Wir sind bei unseren Zuhörern, Hörerstimmen für Sie.
Ja, hallo, hier ist Tobias. Ich wollte einfach mal loswerden, dass ich eure Sendung total klasse finde. Die Rückblicke in die Vergangenheit sind auch sehr gut. Bitte mehr davon. Vielen Dank.
Ja, haben wir auch vor, so ab und zu mal zumindest den Ulrich Rode anzurufen, denn der hat ja gemeinsam mit uns diese alten Zeiten mitgemacht.
Ja, hallo ihr beiden Wolfgangs. Ihr seid immer noch die Besten im Netz. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Hört man gerne.
Als Wahlspruch, so eine, die Besten im Netz.
Ja. Super. Gut, ich glaube, das war's für heute.
Dann ein Büb.
Ein Büb.
Und
die Daumen hoch.
Hoch. Zick, zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.